Ich hatte es früher genannt, vom Pfingstler zum Fundamentalisten. Möchte ich doch kurz noch einen Unterschied erklären, der während des ganzen Seminars wichtig sein wird. Und zwar der Unterschied zwischen Charismatiker und Pfingstler. Nur, dass das vorab schon klar ist, weil hier auf der Einladung draufsteht, charismatische Bewegung, warum nicht? Man könnte genauso gut draufschreiben, Pfingstbewegung, warum nicht, weil es dasselbe ist. Und zwar, der Unterschied ist ganz einfach. Ein Pfingstler ist in der Regel ein Freikirchler. Das heißt, die Pfingstbewegung baut Freikirchen außerhalb der bestehenden Denominationen. In der Regel ist die Erwachsenentaufe die Regel und die Pfingstbewegung ist eine eigenständige Größe, ist eine Freikirche, wie zum Beispiel die Baptisten oder Methodisten, auch in Deutschland. Hier heißt sie in der Regel BFP, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Der Unterschied zum Charismatiker ist sehr einfach. Ein Charismatiker ist jemand, der dieselbe Glaubenshaltung einnimmt und dieselben Lehren hat wie in der Pfingstbewegung, nur dass er sie innerhalb einer bestehenden Gruppe praktiziert. Das heißt, ein Charismatiker ist ein Pfingstler, der keine Freikirche praktisch gründet oder keiner Freikirche angehört, sondern drin bleibt in der alten Denomination, wo er herkommt. Also ein Charismatiker kann ein Katholik sein, es kann ein Evangelischer sein, ein Methodist, ein Baptist, ist alles möglich. Das ist der große Sammelbegriff. Wohingegen ein Pfingstler ist in der Regel ein Freikirchler, der einen eigenständigen Weg geht. Das ist eigentlich der ganze Unterschied. Insofern, weil die charismatische Bewegung eben die Bewegung, in Anführungszeichen, der heutigen Zeit ist, die am meisten wachsende Bewegung, ist es wichtig, sie von diesem Aspekt zu betrachten. Vorab noch ein Grundsatz. Ich lese uns eine Bibelstelle aus 1. Korinther 4, Vers 6. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und auf Apollos bezogen, damit ihr an uns lernet, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Und ich möchte das auch, was unser Bruder Dean Jackson uns schon sagte, zum Leitfaden dieses Tages machen. Ich habe auch eine Bitte an Sie. Glauben Sie mir heute Morgen und auch im Laufe des Seminars gar nicht. Ich erwarte nicht, dass Sie mir etwas glauben. Zum Beispiel, wenn das rhetorisch dargeboten wird oder ähnliches. Glauben Sie mir gar nicht. Sondern ich habe nur eine Bitte. Prüfen Sie alles, was gesagt wird während dieser zwei Tage, millimetergenau am Worte Gottes. Ich habe nichts zu sagen, außer dem, was im Wort geschrieben steht. Ich möchte auch nicht, dass man mir glaubt. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, du bist mir sympathisch, ich glaube dir. Der andere, du bist mir unsympathisch, ich glaube dir nicht. Ich denke, es ist kein Kriterium, sondern nur das Wort Gottes, was geschrieben steht, soll gelten. Aus diesem Grund sind alle Vorträge, die jetzt während diesem Seminar gehalten werden, sind bereits schriftlich niedergelegt. Es ist dort eine Mappe, die heißt Der Schlüssel. Das sind ungefähr 70 Seiten. Da ist jede Lehre der Pfingstbewegung, die in der Regel in den letzten 100 Jahren wichtig war, ist biblisch ganz genau erläutert mit allen Bibelstellen. Das heißt, man braucht nicht zu sehr mitschreiben. Ist also alles da. Ich gebe das gern mit, darf jeder kostenlos mitnehmen. Gut. Ja. Wenn ich mich vorstelle, ich denke, man hört es, mir geht es wie den Jüngern in Galiläa, man kann den Dialekt nicht verleugnen, also ich bin Schwabe durch und durch. Von daher bin ich also hier in Calw sehr heimisch und es ist nicht so schwer für mich wie im Norddeutschen, wo ich immer ganz darauf achten muss, dass nichts Schwäbisches einfließt. Ich denke, hier wird es ein bisschen besser. Ich bemühe mich trotzdem, Schriftdeutsch zu reden, so gut es geht. Gut, ich bin 40 Jahre alt, bin verheiratet und habe drei Kinder. Meine Frau ist heute auch dabei. Und ich möchte kurz erzählen, wie ich eigentlich zum Glauben kam, wie ich Pfingstler wurde, wie ich Charismatiker wurde. Einfach die ganze Entwicklung. Und heute, wie wird aus einem Ungläubiger über einen Pietisten letztendlich jemand aus der Brüderbewegung? Das ist die Frage. Ich möchte es kurz erzählen. Und während dieses Berichtes möchte ich schon eine zentrale Lehre der Pfingst- und charismatischen Bewegung von der Bibel her aufzeigen. Ich kam 1974 zum Glauben durch eine Evangelisation von Jugend für Christus, JFC. Es war in Albstadt in Tailfingen, meinem Heimatort, war etwas, das ich seither nie mehr erlebt habe. Es war Erweckung. Es war das letzte Mal, dass bei uns in Albstadt Erweckung war, die alle Kreise erfasst hat. Es war ein riesengroßes Missionszelt und aus allen Kreisen kamen Menschen zum Glauben. Ich gehörte damals zum CVJM und wir hatten im CVJM eine Gruppe von vielleicht 40 Leuten, die waren alle bekehrt. Das kann man doch mehr dazu. Am Schluss war eine Gruppe so 50, 60 Leute, wo der Großteil bekehrt war. Also der harte Kern war in der Regel bekehrt. Sie kamen zum Glauben, es war hochinteressant, das zu sehen, wie junge Menschen plötzlich gläubig wurden. Sie kamen aus Elternhäusern des Pietismus. Ich kam aus der Welt, wurde noch traditionell evangelisch erzogen. Ich hatte eigentlich eine seltsame Bekehrung hinter mir, und zwar, ich war an und für sich von der Art her ein sehr starker Sportler. Ich habe Skirennen gefahren, habe Fußball gespielt und ich war nicht sehr extrem in dieser Welt, aber ich war ein Kind dieser Welt, so wie eigentlich junge Leute alle waren. Und in der Zeit, so mit 15, 16, brach dann auch Alkohol in mein Leben ein und mit 17, 18 war ich ein ganz wilder Bursche. Und in der Zeit, ich sage immer, es war der Lockvogel, da habe ich meine Frau kennengelernt. Die war schon gläubig, sie kam zur Bekehrung 1975 später. Auf jeden Fall bei der Christusträgerbruderschaft in Benza im Oberbach kam sie zum Glauben und ich bin dann wegen ihr, habe ich mein Leben aufgegeben. Also ich habe so eine Pseudo-Bekehrung erlebt, ich habe mich gebessert. Ich war plötzlich ein lieber, netter, bürgerlicher junger Mann. Ich habe die Lokale nicht mehr besucht, ich habe kein Alkohol mehr getrunken. So, ich ging in die Kirche, wurde dann landläufig gläubig und wir haben dann geheiratet 1974 und dann kam die Evangelisation und ich war eigentlich erschüttert, weil man hat mich zum Seelsorgehelfer gemacht. Und ich habe mir das dann gefallen lassen, aber während der Evangelisation merkte ich, dass ich selber gar nicht bekehrt wiedergeboren war. Es waren zwei fürchterliche Wochen. Ich habe dann immer nur gebetet, dass niemand zu mir kommen sollte in die Seelsorge. Und es kam niemand. Das war also super. Und am zweitletzten Tag dieser Evangelisation, da habe ich es nicht mehr ausgehalten. Und dann brach ich zur echten Wiedergeburt durch. Und ich hatte von dieser Stunde an wirklich den Willen, Jesus Christus nachzufolgen, in der ganzen Hingabe. Ich wollte Gott wirklich dienen. Und es gab hier ein Problem im CVJM, wir hatten keine Lehre. Also ich hatte eine Lutherbibel 1912, diese Senfkornbibel mit Apokryphen, und ich war felsenfest überzeugt, dass dies alles wörtlich inspiriert ist in Deutsch. Ich geglaubt. Und wir waren so naiv. Junge Leute, gläubig, wollten alle Gott dienen, aber es war keine Substanz da. Wir hatten niemand, der uns anleiten konnte von der Bibel her, was biblische Lehre hieß. Hat sich ausgedrückt, bei jedem Fehler, den ich machte, bei jeder Sünde, die ich begangen habe, habe ich mich neu bekehrt. Also ich hatte bestimmt im ersten Jahr so 400-500 Bekehrungen hinter mir, in Anführungszeichen. Ich hatte kein Verständnis für Wiedergeburt. Es war kein Verständnis. Und in diesem Zustand, da ist dann etwas passiert. Die führenden Leute des CVJM waren leider nicht im biblischen Sinne, was wir unter bekehrt verstehen. Also wir hatten immer wieder Ärger mit der Leitung dieser Gruppe wegen Heilsgewissheit. Das war immer der große Streitpunkt. Und in diesen Streitereien, da ist dann etwas Seltsames passiert. Und zwar, unsere erste Liebe ging langsam zurück. Wir merkten, dass uns etwas fehlt. Heute weiß ich, dass uns das Wort Gottes gefehlt hat. Aber ich habe gedacht, uns fehlt mehr. Und in der Phase lernten wir Leute der gemäßigten Pfingstbewegung kennen, und es waren Leute der Volksmission entschiedener Christen. Das ist die gemäßigste Richtung vermutlich der Pfingstbewegung. Mit der Mühlheimer Richtung zusammen, die am ehesten am Pietismus nahestehende Bewegung. Und diese Leute, die hatten etwas, das hat uns fasziniert. Sie hatten Liebe. Was wir unter Liebe verstanden. Ich habe dann hinterher von der Bibel her gelernt, dass Liebe noch etwas anderes ist. Aber sie hatten eine Ausstrahlung, eine Freundlichkeit. Und wir gingen in diese Versammlungen und da war etwas, das hatten wir noch nie erlebt. Wir hörten das erste Mal Zungenreden. Zungenreden, dass jemand aufstand während der Gebetszeit und plötzlich in einer Fremdsprache redete, die er nie gelernt hatte. Das hat uns völlig fasziniert. Und die Leute, und das sind sicher Geschwister, die hatten uns erklärt und sagten, es ist genau dasselbe, was in der Apostelgeschichte passiert ist. Sie reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und dann haben wir Krankenheilungen bezeugt bekommen. Da haben eine Frau gesagt, ich hatte Krebs, ich bin geheilt. Der Herr Jesus hat mich geheilt. Wir haben dann das erste Mal eine Weissagung gehört. In dieser Versammlung stand jemand auf während der Gebetszeit und redete. Es war eine Atmosphäre, die war erwartungsvoll, da war Spannung in der Luft und plötzlich redete jemand mit einer Stimme und man hörte, dass das nicht normal war, nicht menschlich das Normale. So spricht der Herr und da kam mit der Ich-Form, meine Kinder, kam eine Botschaft an die Gemeinde. Wir sind zusammengezuckt und sagte, der Herr redet direkt zu uns. Und es ging nicht lange, ich habe den CVDM verlassen. Und es ist eine logische Konsequenz. Wenn man von diesen Lehren erfasst wird, dann wird man seine Gruppe verlassen. Weil es ist so, man hat nur noch eine Sehnsucht, ich möchte dasselbe. Hier war eine Lebendigkeit. Wenn wir uns auf der Straße trafen, dann haben wir uns nicht die Hand geschüttelt und gesagt, guten Morgen. Wir haben uns in den Arm genommen, haben uns sowas ähnliches wie einen Bruderkuss gegeben und sagten, preis dem Herrn. Also da war eine Herzlichkeit, eine Atmosphäre, die ausgestrahlt hat. Es hat uns junge Leute angezogen. Wir gingen dann zurück und sagten, nö, also wir gehen Pfingstbewegung. Und es ging vielleicht ein halbes Jahr die Kämpfe, dann war das meine Frau und 5 andere waren ziemlich etabliert in dieser Pfingstgemeinde. Das hat sich dann wieder reduziert, ein Teil ging zurück, aber wir blieben dann als ein harter Kern von vielleicht 5 Leuten, blieben wir bei dieser gemäßigten Pfingstgemeinde. Und ich hatte ab dieser Stunde nur noch einen Gedanken. Und zwar, mir wurde Folgendes erklärt. Wenn du keinen Sieg in deinem gläubigen Leben hast, wenn du nicht mehr in der ersten Liebe bist, wenn dir die Kraft fehlt, die Power, um gläubig zu sein, um wirklich sieghaft zu leben, dann hat es nur einen einzigen Grund. Dir fehlt die Taufe im Heiligen Geist. Und uns wurde dann erklärt, was Taufe im Heiligen Geist bedeutet. Wie bei Apostelgeschichte 2,1, dass Gläubige, die bereits wiedergeboren sind, plötzlich von der Kraft Gottes überflutet werden. Also ein zweites Erlebnis, wo die Kraft Gottes am Scheitel beginnend den ganzen Körper durchströmt, wie eine Kraftwelle. Und auf dem Höhepunkt dieses Erlebnisses beginnt dann der Gläubige in neuen Zungen zu reden, in dieser Sprache, die er selber nicht versteht. Und ab dieser Sekunde in der Regel hat er diese Gebetssprache. Und das ist dann das Zeichen, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Genau wie es Apostelgeschichte beschreibt. Und ich kann mich noch im Geiste sehen. Wir lagen auf den Stühlen. Wir lagen kniend im Gebet und schrien zu Gott, taufe uns im Heiligen Geist. Wir hatten nur noch einen Gedanken. Wir wollten diese Geistestaufe. Kostet es, was es wolle. Wir wollten in Zungen reden, wie es in der Apostelgeschichte geschrieben steht. Um jeden Preis. In der Phase bin ich dann sehr viel herumgereist in Deutschland. Ich war dann beim Missionswerk Siegfried Müller in Karlsruhe. Ich habe Dr. Paul Yonggi Cho live kennengelernt. Ich habe die Mitarbeiter oder einen wichtigen Mitarbeiter von Catherine Kuhlmann, Russell Bixler, kennengelernt. Ich habe die Führer der Deutschen Pfingstbewegung, Reinhold Ulonska, auch viele regionale Leiter der Pfingstbewegung kennengelernt. Ich habe Charismatiker von Demo Shakarian aus Amerika kennengelernt, die Geschäftsleute des Vollen Evangeliums. Das ging nicht lange und ich war ein Vollblut-Pfingstler, nur fehlte mir etwas, die Geistestaufe. Ich habe sie gesucht, überall wo ich konnte. Und das hat bedingt, dass ich mir viele, viele Male von Predigern aus Deutschland, von Predigern aus Amerika, von Predigern aus England, von Predigern aus Ceylon, überall wo Leute kamen, bin ich hingegangen und wollte diese Geistestaufe. Ich habe die Geistestaufe bei diesen Leuten gesucht. Teilweise mit Handauflegung, teilweise ohne. Und dann ist etwas passiert. Ich hatte eine Handauflegung eines Heilungsevangelisten aus Frankreich, aus dem Elsass. Und in dem Moment, wie der mir die Hände auflegt, ist etwas ganz Seltsames passiert. Mein Körper war wie unter elektrischem Strom, aber ich konnte nicht in Zungen reden. Und ich lief weg von diesem Mann nach der Gebetszeit. Und plötzlich kam mein ganzes Leben, vor allem einzelne Sünden, es waren also punktuelle Bereiche meines Lebens, Sünden, kamen wie ein Film in mein Bewusstsein zurück. Und mit derselben Sekunde ist leider auch etwas anderes passiert. Von derselben Sekunde an hatte ich Lästergedanken. Das heißt, ich hatte Lästergedanken. Ich konnte die Bibel bei der Stelle, wo die Kreuzigung von Golgatha beschrieben wird, nicht mehr aufschlagen. Ich war nicht mehr in der Lage, die Bibel zu lesen, wenn es um Golgatha ging. Die Lästergedanken kamen wie ein Anfall über mich. Ich konnte sogar sagen, ob sie aus der linken Seite oder aus der rechten Seite des Raumes kamen. Es war völlig extrem. Ich habe dann gekämpft. Ich wollte Gott dienen. Ich wollte nicht dem Teufel dienen. Ich wollte frei sein. Und ich bin dann überall hingegangen, habe Befreiung gesucht. Und so kam es im Januar 1977 zu einem Erlebnis. Ich war auf dem Kniebiss in Freudestadt, im Freizeitheim. Und es ging hier um Geistestaufe. Es wurde gezielt um die Geistestaufe gebetet. 3 Tage bevor dieses Gebet begann, waren Versammlungen. Es waren Versammlungen, wo viel Weissagung, so Prophetie in der Ich-Form war. Und hier wurde dann wirklich die Atmosphäre gereinigt, weil die Botschaften, die haben gelautet. Der du feige bist, bekenne es. Der du lügst. Also dieser Geist hat immer dazu aufgefordert, Sünden zu bekennen. Wir sind in die Seelsorge gegangen. Wir haben jede Sünde, die wir wussten, haben wir vor Menschen bekannt, um rein zu sein. Und dann gingen wir in diese Wartestunde. Ich saß neben meiner Frau, ich sehe mich noch heute links aus auf dem Stuhl, abends 18 Uhr. Der Bruder hat erklärt, wenn du gegen die Zungenrede bist, dann kannst du nicht mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das Zeichen für die Geistestaufe ist das Zungenreden. Aus dem Grund beten wir jetzt, dass ihr beginnt, in Zungen zu reden. Wir haben dann alle gebetet. Ein Teil, der schon in Zungen reden konnte, der hat geschrien in Zungen. Wir haben in Deutsch zu Gott geschrien, tauf uns im Heiligen Geist. Und ist eigentlich nichts passiert. Ist gar nichts passiert. Und plötzlich mit einem Schlag sagt der Bruder, halt. Ganz leise, es ist alles still. Und dann mit aus einem dringerischen Gebet heraus waren wir plötzlich ganz ruhig. Und dann sagte er, jetzt hör in dich hinein. Wenn du etwas hörst, dass jetzt eine Sprache in dir beginnt, dann tauf dich der Herr im Heiligen Geist. Dann sprich es aus, wie in Apostelgeschichte steht. Ich habe in mich hineingehört und habe plötzlich etwas gehört. Und begann plötzlich mit einem Willensakt, diese Dinge, die ich hörte, auszusprechen. Und mit einem Schlag hatte ich eine Sprache, die ich vorher nicht kannte. Ich konnte die sprechen wie Englisch oder Deutsch. Nur habe ich nichts verstanden. Ich konnte sie schnell sprechen, langsam. Ich konnte viele Worte machen, wenige. Die lief. Die war plötzlich da. Und dann kam einer der Prediger und hat mit seinem Ohr an meinem Mund gehört und sagte, ja, das ist echt, du bist Geist getauft. Und bei meiner Frau ging dasselbe in der nächsten Minute los. Und von der Stunde hatte ich diese Zungenrede. Ich konnte dann in Zungen reden, wann ich wollte. Aber es war ein Problem. Diese Übersensibilität gegen okkulte Dinge und diese Lästergedanken, die gingen nicht weg. Ich ging dann weiter von Seelsorge zu Seelsorge. Ich war ein Dauerseelsorgefall. Und es wurde nicht besser. In der Phase lernte ich dann auch Leute kennen wie Harold Hill. Leben wie ein Königskind. Ein extremer Charismatiker aus Amerika. Ich lernte Volkhard Spitzer kennen, aus Berlin. Und wir sind teilweise, nur um eine charismatische Versammlung zu erleben, sind wir von Albstadt nach Zürich gefahren, am Samstagmorgen zu einem Gebetstreffen. Also wir waren Feuer und Flamme für diese neue Richtung. Aber dann geschah etwas. Ich erhielt dann die Weissagung. Ich konnte selber prophetisch reden. Ich war in einer Wartestunde. Und plötzlich wieder selbe, wir haben alle gebetet, ich in Zungen. Mit einem Schlag sagt der Prediger wieder still, war derselbe Bruder, mit dem ich die Geistestaufe erlebte. Da sagte plötzlich, wenn ihr etwas hört, dann sprecht es aus. Und plötzlich hatte ich eine Botschaft. In meinem Geist waren Gedanken. Ich habe plötzlich begonnen, die Gedanken auszusprechen, so wie ich in Zungen geredet habe. Und in der nächsten Sekunde ist etwas passiert. Meine Stimme, ich rede jetzt in einem normalen Ton, ich bemühe mich bloß nicht zu leise zu sein, aber ich rede normal, ich kann meine Stimme kontrollieren. Aber in dem Moment, wenn ich weiß sagte, passierte etwas. Der Herzschlag, der normal hier sitzt, ging schlagartig in die Halsmuskeln, die Halsschlagart. Ich hab meinen Herzschlag hier gespürt. Und dann kam eine Aufregung über mich, die den ganzen Menschen erfasste. Ich war wie unter Strom und hatte Pressatmung, war sehr aufgeregt und mit einem Schlag, wenn ich begann, die Worte, die ich im Kopf hatte, auszusprechen, dann ergriff eine Kraftwelle meine Stimme. Ich kann es nicht anders erklären. Auf jeden Fall, meine Stimme war eine andere Ebene wie normal. Die hatte Kraft. Da gab ich eine Botschaft ab. So spricht der Herr. Und ich wusste dann, was ich zu sagen hatte. Wenn ich merkte, dass die Botschaft vorbei war, dann ging die Kraftwelle nach unten. Dann habe ich aufgehört und habe gestoppt, habe gesagt, so spricht der Herr, fertig. Und dann begannen die Geschwister in der Versammlung zu beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du zu uns geredet hast. Und ich war felsenfest überzeugt. Ich bin ein Prophet, wie es in der Bibel beschrieben steht. Ich bin ein biblischer Prophet.
Der Herr redet direkt in der Ich-Form durch mich. War ich felsenfest überzeugt.
Um meine Sensibilität und meine eigenen Nöte in den Griff zu bekommen, habe ich etwas gemacht, und das war die Notlösung. Und heute sehe ich es völlig anders, war die Rettung. Ich habe begonnen, die Bibel zu studieren. Aber völlig anders, wie man heute Bibel studiert. Ich habe die Bibel gelesen, 30 Kapitel im Tag. Ich habe gelesen Tag und Nacht. Nur mit einem Wunsch, ich muss stabil werden innerlich. Das habe ich Monate, ja Jahre getan. Und da hat sich etwas zusammengebraut in mir. Im Lauf der Zeit habe ich plötzlich biblische Kenntnisse erhalten. Ich habe plötzlich die Bibel sehr gut kennengelernt und konnte Dinge unterscheiden. Und in derselben Phase haben wir einen Hauskreis gegründet. Wir waren der Jugendkreis dieser Pfingstgemeinde. Parallel dazu war ich Charismatiker, der zu den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums ging. Und wir hatten Kinder. Und plötzlich war in der Jugendstunde war Kinder unterm Tisch. Und war es uns klar, die Zeit der Jugendstunde ist vorbei, wir machen einen Hauskreis. Da hatten wir in der Pfingstgemeinde einen Hauskreis. Und in diesem Hauskreis haben wir dieses Bibelstudium weitergetrieben. Wir hatten keine charismatische Versammlung, sondern wir haben Bibelstudium getrieben im Hauskreis. Und hier ist schon was passiert. Ich hörte eine Kassette von einem Charismatiker. Sogar von einem extremen Mann. Aber dieser Mann hatte eine faszinierende Aussage. Er sagte, ob ich ins Schwimmbad gehe, schwimmen, oder ob ich beim Abendmahl teilnehme in der Gemeinde, ich habe innerlich dieselbe Stellung. Ich bleibe gleich in Christus. Habe ich zusammengezuckt. Das würde ja heißen, völliger Sieg. Da bin ich aufgesprungen vom Sofa und habe mir das nochmals angehört. Und der Bruder redete vom in Christus sein. Ich hatte das nie beachtet, was das heißt. Dann begann ich meine Bibel zu studieren, was es heißt, in Christus zu sein. Ich habe genauere Übersetzung genommen wie Luther. Wir hatten in dieser Phase die Schlachterübersetzung, die Präpositionen, also die Fürwörter, sehr genau wiedergibt. Und ich habe dann studiert, was heißt es, in Christus zu sein. Und je mehr wir studierten in unserem Hauskreis, wir haben studiert Tag und Nacht. Also ich war immer über der Bibel. Und dann immer samstags in der Regel war Bibelstunde. Samstagabend, viele junge Leute, da haben wir studiert. Ich habe dann plötzlich festgestellt, die Bibel lehrt, dass wenn ich in Christo bin, dass ich Dinge habe, von denen ich bisher glaubte, dass ich sie suchen müsste. Und es begann dann innerlich eigentlich ein Kampf in diesem Hauskreis. Ich stieß auf eine Bibelstelle, die ich uns lesen möchte. Das war die zentrale Bibelstelle für mein Leben. Die steht im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen in Christus. Als Charismatiker war ich immer drauf aus, Erlebnisse zu haben. Ich wollte gesegnet sein. Und plötzlich lese ich in der Bibel, dass ich in Christo mit jedem Segen gesegnet bin. Dass es also Möglichkeit gibt, jeden Segen Gottes zu erlangen in Christo. Je mehr ich die Bibel studierte, je mehr las ich von dem in Christo sein. Ich bin dann auf Kolosser 2, Vers 9 und 10 gestoßen. Wo die Bibel sagt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und ihr habt alles völlig in ihm. Der alte Elberfelder übersetzt, beziehungsweise der neue, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Also war es klar, der erste Teil des Verses bezog sich auf die Gottheit Jesu Christi und dass er die Fülle der Gottheit besitzt. Das war die Person, das war mir klar. Und der zweite Teil bezieht sich auf die Stellung in Christo. Dass ich zur Fülle gebracht bin, wenn ich in Christo bleibe, das war mir klar. Und von dieser Sekunde an hatte ich nur noch einen Gedanken. Was heißt es, in Christus sein? Was muss ich tun? Was lehrt die Bibel drüber? Wir haben das systematisch untersucht. Und je mehr wir dieses Thema untersuchten von der Bibelstunde her, je mehr ich in die stille Zeit ging, je mehr erkannte ich, das ist ein Unterschied zu meiner bisherigen pfingstlichen Lehre. Dann kriege ich die Kraft nicht durch die Geistestaufe, sondern durch die Fülle in Christus. Dann ist Jesus Christus meine Fülle und nicht die Geistestaufe. Nicht das zweite Erleben, sondern die Person Jesu Christi, wenn er in meinem Herzen wohnt, ist die Quelle der Kraft. Und mitten in dieser Phase, als ich mich langsam aber sicher von der Pfingstlehre entfernte, obwohl ich damals ein Ältester dieser Pfingstgemeinde war, ich war 5 Jahre Ältester dieser Pfingstgemeinde, ich habe selber Bibelstunden gehalten, ich war an für sich so der Mann, der die Lehre abgedeckt hat auf der pfingstlichen Gemeinde. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, das ist ein Unterschied. Und in dieser Phase, da habe ich Erlebnisse gemacht. Ich habe dann plötzlich gemerkt, da stimmt etwas nicht. Ich habe schon 2 Jahre vorher eine Kassette bzw. Kassettenserie eines ehemaligen Pfingstpredigers erhalten. Dieser Pfingstprediger sagte, das, was ihr tut, ist Verführung. Ich weiß es selber, weil ich 30 Jahre Pfingstler war. Ich habe dann aufgrund von diesen Kassetten begonnen zu prüfen, ganz praktisch, ob die Weissagenden stimmen vom Wort Gottes her. Ich habe dann begonnen zu prüfen, was überhaupt los ist hier. Da bin ich zu ganz seltsamen Erlebnissen gekommen. Ich habe festgestellt, was für eine Rolle die Musik bei uns in der Gemeinde spielt. Nach kurzer Zeit wusste ich, dass eine Weissagung nur geschehen kann, wenn die Atmosphäre in der Gemeinde eine gewisse Wärme hatte. Die Atmosphäre musste oben sein. Und in der Regel wurde die Atmosphäre nach oben gezogen durch Musik. Und es war dann interessant. Ich war ja inzwischen bibelfest. Nach pfingstlichem Muster war ich ein übertriebener Bibelleser. Also vom Pfingstler war ich extrem. Ich habe die Bibel Tag und Nacht gelesen. Ich habe gelesen in Römer 15, dass die Gemeinde den Herrn Jesus anbeten wird für das, was er getan hat. Für die Erlösung. Und dann waren die Chapter, diese Anbetungsveranstaltungen. Die Geschwister standen hier so, das war die Gebetshaltung, erhobene Hände und haben dann gesungen. Wir anbeten dich. Das war wunderschön, seelisch. Aber ich war dann der böse Bub. Ich habe nämlich gefragt, für was anbetet ihr? Dann habe ich gemerkt, die wussten gar nicht für was. Es war eine Übung. Man hat einfach angebetet, da hat dazu gehört, die Hände zu erheben, schöne Bibelverse zu singen. Aber im tiefsten Grunde, wenn ich nachgebohrt habe, warum anbetet ihr, wird schwierig. Nicht alle. Es gab auch Brüder, die wussten das ganz bewusst, aber hier, die Masse ist mitgelaufen. Und in der Zeit hatte ich Erlebnis, und zwar mit der Rolle der Musik. Wir hatten charismatische Chorusse gesungen, die, ich muss es sagen, leider heute in alle Liederbücher Eingang finden. Die charismatischen Chorusse, die haben bewirkt, dass hier eine Atmosphäre war, die war wieder wie üblich oben, warm. Dann habe ich gestoppt und ließ ein Lied aus der Erweckungszeit singen. Es war von Torre, das Lied, ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut. Dann haben wir etwas erlebt, das werde ich nie mehr vergessen. Wir konnten dieses Lied nicht mehr richtig singen. Da war so eine aufgeheizte Seelenatmosphäre, dass das Erweckungslied nicht mehr gesungen werden konnte. Dann habe ich abgebrochen und gesagt, Geschwister, was ist los? Hier stimmt doch etwas nicht. Ich lernte dann im Schwarzwald in einer befreundeten Gemeinde, lernte ich einen der entschiedensten Gegner der Pfingst- und charismatischen Bewegung kennen, die es gibt in Deutschland, das ist Alexander Seibel. Ich habe ihn nicht gekannt vorher und diese Geschwister haben mich eingeladen, weil ich bei ihnen gepredigt habe. Und sagten, wir laden Alexander Seibel ein, er ist ein Pfingstgegner und wir sind zwischenzeitlich auch keine Pfingstler mehr. Du selber bist ja nur ein gemäßigter Pfingstler und Charismatiker, du bist an und für sich ein Mann des Wortes Gottes, obwohl du in Zunge redest. Wir möchten gern, dass du Alexander Seibel triffst und dass ihr miteinander euch ein Duell liefert. So ähnlich, sie haben es nicht so ausgedrückt, aber das war der Hintergedanke. Sie wollten sehen, was passiert, wenn der Pfingstler und der Pfingstgegner aufeinandertreffen. Wir sind dann aufeinander getroffen und es war kein sehr schöner Abend. Wir haben uns wirklich mit Argumenten niedergestochen, anders kann man das nicht nennen. Wir haben geistlich die Klinge gekreuzt bis nachts um 12. Da ist was Komisches passiert. Er lief dann weg von mir und sagte zu den Brüdern, um den da macht euch keine Sorgen, da war ich gemeint, der ist in kurzer Zeit bei uns, denn der glaubt ja dem Wort. Ich ging nach Hause, es hat mich bewegt. Und ich habe etwas gemerkt. Er konnte mich von der Lehre her nicht widerlegen. Konnte er nicht. Ich habe die pfingstliche Lehre verteidigt, er konnte sie nicht widerlegen. Aber ich ging nach Hause und habe etwas gemerkt. Dieser Mann ist ehrlich. Das habe ich gemerkt, habe ich abgespürt. Und ich habe gewusst, ich bin ehrlich. Dann war die Logik, einer von uns zwei
sich einer Täuschung oblegen. Einer von zwei irrt sich. Das war mir klar. Zwei ehrliche Leute, unterschiedliche Meinungen, einer ist verirrt. Ich habe dann etwas gemacht. Ich kann den Gesangbuchvers seither auswendig. Ich ging dann hin und habe geschrien zu Gott im Gebet. Ich habe immer den Gesangbuchvers gebetet. Und fragst du, was ist Wahrheit? Weil du im Zweifel bist, so bitte den um Klarheit, der selbst die Wahrheit ist. Ich habe geschrien, Herr Jesus, zeige mir, was ist die Wahrheit? Hat die Pfingstbewegung recht? Haben die Gegner recht? Bin ich verführt? Ist meine Zungenrede echt? Wo stehe ich vor dir? Dann ist was Seltsames passiert. Ich hätte erwartet, von meiner pfingstlichen Grundhaltung her, dass ein Wunder passiert. Ich habe erwartet, dass jemand anruft und sagt, der Herr hat heute Nacht zu mir geredet, so und so ist die Botschaft für dich. Das hätte ich erwartet. Was ganz anderes passiert. Bei meinem Bibelstudium war es, wie wenn ganz langsam ein Vorhang raufging. Mit einem Schlag wurde es Licht. Ich habe plötzlich in der Bibel Zusammenhänge gesehen. Es war die Erhörung meines Gebetes. Ich wusste, dass die entscheidende Lehre der gesamte Pfingst- und charismatische Bewegung die Geistestaufe war. Dieses Erlebnis, das ich hatte. Also, dass jemand erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und Zunge redet. Und nachdem ich die Bibel jetzt plötzlich anders sah, es war das Wunder Gottes, ich sah die Bibel anders. Ich sah andere Dinge. Ich möchte es auch heute Mittag ganz ausführlich erklären, wie man die Bibel angehen muss. Ich habe plötzlich die Bibel anders gesehen und in dem Moment habe ich begonnen, die Bibel zu studieren auf Geistestaufe. Da habe ich festgestellt, im ganzen Alten Testament gibt es nicht eine einzige Stelle, wo eine Geistestaufe geschieht. Es gibt also im Alten Testament keine Geistestaufe. Das war mir klar. Dann habe ich die vier Evangelien durchstudiert und stellte fest, dass es vier Bibelstellen gibt, immer zu Anfang des Evangeliums. Und da steht immer nur drin, der Herr Jesus wird euch in der Zukunft, also später, mit dem Heiligen Geist taufen. Und ich bin dann glücklicherweise nach Apostelgeschichte 1, Vers 5 gelangt. Und habe dann mit Erstaunen festgestellt, dass bei Apostelgeschichte 1, Vers 5 immer noch niemand Geist getauft war. Da war niemand Geist getauft. Zwar, ich weiß heute was in Not. Im Alten Testament keine Geistestaufe, in den vier Evangelien keine Geistestaufe. Und dann Apostelgeschichte, Vers 5, Kapitel 1. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt im Heiligen Geiste getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also bei Apostelgeschichte 1, Vers 5, keine Geistestaufe. Und dann ging ich in die Briefe hinein, die Apostelgeschichte ausgeklammert, ging ich in die Briefe hinein. Und in den ganzen Briefen der Apostel fand ich nur eine einzige Bibelstelle über Geistestaufe. Nur eine. Ich habe mich dann auch gefragt, haben die Apostel vergessen, über die Geistestaufe zu schreiben? Und da steht geschrieben in Korinther 12, Vers 13, wir wurden alle, das heißt, alle Gläubigen, wir wurden alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Seien wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied. Also lehrte die Bibel ganz klar, jeder Gläubige, der zum Leib Jesu Christi gehört, der wiedergeboren ist, ist Geist getauft. Das war die Verwirrung auf dem Höhepunkt. Altes Testament kennt keine Geistestaufe. Die Evangelier kennen keine Geistestaufe. Der Beginn der Apostelgeschichte auch keine Geistestaufe. Die Briefe sagen, alle Gläubigen sind Geist getauft. War ein Widerspruch. Dann war es mir klar, dann muss der Schlüssel für diese Lehre in der Apostelgeschichte liegen. War mir klar. Dann begann ich die Apostelgeschichte zu studieren. Und dann bin ich auf Vers 8 getroffen, in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich habe den Vers immer überlesen. Hier steht ganz einfach, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Ihr werdet Zeugen für mich sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Und etwas, das hatte ich gelernt von der Bibel her, wenn Gott etwas schreibt, eine Aufzählung, dann hat es einen Sinn, einen Grund. Wenn Gott also vier Orte anzeigt, dann ist es nicht sinnlos oder ein Zufall, sondern hat es eine Bedeutung. Ich hatte jetzt vier Orte. Jerusalem, Judäa, Samaria und das Ende der Welt. Jetzt habe ich die Apostelgeschichte durchstudiert. Und dann habe ich gestaunt, was man beim Bibellesen überlesen kann.
Ich habe festgestellt, dass es in der Apostelgeschichte ganz genau 4 Geistestaufen gibt. Und von diesen 4 Geistestaufen hat die Pfingstbewegung ihre ganze Lehre abgeholt. Das heißt, auf diesen 4 Stellen basiert die Lehre von der Geistestaufe. Bin ich hingegangen und habe diese 4 Stellen millimetergenau untersucht, was hier wirklich geschah. Dann traf ich auf Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Ich habe es ganz genau untersucht. Ich habe festgestellt, dass nur Juden da waren, aus der Diaspora, aus der Zerstreuung. Ich habe festgestellt, dass dieses Jerusalem die erste Geistestaufe ist, so wie es geschrieben steht. Jerusalem zuerst. Also ein Ort war klar, es war Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes. Es ging dann weiter. Ich lasse einfach mal stehen, ich erkläre nachher noch, wie es weiterging von der Lehre her. Ich bin dann auf Apostelgeschichte 8 gestoßen. Samaria, die Samariter. Und zwischenzeitlich hatte ich etwas gelernt vom Heiligen Geist. Ich habe studiert, wie der Heilige Geist von der Bibel her sich selber darstellt. Und da stand glasklar in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Es war mir eines klar. Der Heilige Geist, so wie er in den Briefen beschrieben wird, in der Apostelgeschichte, war zur Zeit der Evangelien so nicht da. Das sagt die Bibel ganz klar. Also war hier ein lehrmäßiger Unterschied. Johannes 16 geht noch weiter. Da steht ab Vers 7, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch, der Parakletos, der Heilige Geist. Wenn ich aber hingegangen bin, Vergangenheit, will ich ihn zu euch senden. Das heißt, die Bibel lehrt ganz klar, dass der Heilige Geist in der Weise, wie ihn die Apostelgeschichte und auch die Lehrbriefe darstellen, erst kommt, wenn der Herr Jesus im Himmel war. Bevor er nicht verherrlicht ist und zurückgegangen ist in den Himmel, konnte der Geist nicht kommen. Und ich habe dann die Bibel studiert. Wo kommt der Geist? Ich fand keine Stelle. Ich kenne die berühmte Stelle aus Johannes, im Johannesevangelium, wo es heißt, ihr werdet den Geist empfangen. Das ist aber imperativ. Das ist eine Befehlsform, eine Zukunftsform. Aber das wirkliche Kommen dieses Geistes war in Apostelgeschichte 2 bei Pfingsten. Und dann las ich was Erschütterndes. Das war mit die zentrale Bibelstelle. Galater 4, 4 bis 6. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Und plötzlich kam Erkenntnis. Das würde ja bedeuten, dass der Herr Jesus während des Zeitalters des mosaischen Gesetzes gewirkt hat. Dann wären ja die Evangelien von der biblischen Sicht her Altes Testament, nämlich mosaisches Gesetz. War hier erschüttert. Lass ich weiter. Damit er die, welche unter dem Gesetz wären, loskaufte, auf das wir das Sohnesrecht, Hiothesia, das bedeutet Annahme an Sohnestand, dass wir praktisch das Sohnesrecht empfingen. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit, Abba, Vater. Und dann war es mir glasklar. Mit Pfingsten begann erst die Gemeindezeit, weil der Geist der Sohnschaft noch nicht da war. Die Evangelien sind Altes Testament. War glasklar. Aus dem Grund, die Rede Jesu Christi an Petrus, wenn du dich dermals einst bekehren wirst, dann weide meine Schafe. Also hier war eine ganz klare lehrmäßige Darstellung, der Geist der Sohnschaft kommt erst mit Pfingsten. Also war vor Pfingsten keiner wiedergeboren. Er war gläubig wie ein Heiliger des Alten Testamentes. Aber der Geist der Sohnschaft hatte er noch nicht. Ich habe dann hinterher gelernt, warum. Die Bibel lehrt ganz klar, dass der Sohn Gottes sterben müsste. Für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha. Er musste sein Blut vergießen nach dem mosaischen Gesetz. Er ging ins Totenreich, in der Hades. Kolosser 2 beschreibt uns das, was geschehen ist. Er hat einen Teufel entwaffnet und der Teufel konnte ihn nicht halten im Tod, weil er sündlos war. Der ist auferstanden von den Toten, leiblich, körperlich, wirklich auferstanden und ist gen Himmel gefahren. Und die Bibel erklärt uns im Hebräer 9, Vers 12, dass er ins himmlische Heiligtum einging und hat mit seinem kostbaren und teuren Blut eine ewige Erlösung erfunden. dass bevor der Herr Jesus im Himmel war und die Versöhnung endgültig dann im himmlischen Heiligtum zur Wirksamkeit gebracht wurde, konnte niemand wiedergeboren werden. Und drum sagt die Bibel in Apostelgeschichte 2, ihr werdet den Geist empfangen, und der Herr Jesus hat ihn empfangen vom Vater, steht drin in Apostelgeschichte 2, und gießt ihn aus über alles Fleisch. Und ab der Sekunde war Wiedergeburt möglich, vor mir. Geistersohnschaft war da. Jetzt habe ich alle Stellen untersucht. Apostelgeschichte 8, Samariter. Da steht glasklar geschrieben, dass die Samariter, trotzdem sie sich dem Evangelium zugewandt haben, dass der Heilige Geist nicht über sie kam. Und in Römer 8, Vers 9 steht, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Da ist also keine Wiedergeburt geschehen. Jetzt kommen die Apostel, legen ihre Hände auf, in der nächsten Sekunde geschieht Wiedergeburt. Also war eindeutig von der biblischen Lehre her keine Geistestaufe, sondern Wiedergeburt mit Zeichen. Pfingster war Wiedergeburt mit Zeichen. Samaria, der zweite Ort aus Apostelgeschichte 1,8, war eine Wiedergeburt mit Zeichen. Ich mache es jetzt voll schnell, weil es im Manuskript drin ist. Dann kam ich zur Apostelgeschichte 10. Es war mir klar, Rom war die Welt, die Heiden. Und hier stand glasklar geschrieben, die wussten nicht, dass sie an den Herrn Jesus Christus glauben sollten. Und der Heilige Geist fällt auf sie, sie redet in Zunge und auch die Geistestaufe eindeutig eine Wiedergeburt. Da blieb nur eine Stelle übrig. Wir hatten jetzt bereits drei Bibelstellen, drei Bereiche aus der Apostelgeschichte, die im Inhaltsverzeichnis in Apostelgeschichte 1, Vers 8 geschrieben stehen. In Jerusalem war die erste Geistesausgießung Pfingsten. Zweite Mal kam der Geist über die Samariter, Samaria, zweiter Punkt. Am dritten Bereich kam er über die Heiden, nämlich bei Cornelius. Dann fehlt nur ein Bereich, der hat überhaupt nicht gepasst. Judäa. Habe ich weitergelesen, dann bin ich auf Apostelgeschichte 19 gestoßen. Und plötzlich war mir klar, wer ist Judäa? Hier sind die Jünger des Johannes des Täufers, die klassischen Juden guten Willens. Hier wird beschrieben, Paulus fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? In Apostelgeschichte 19. Derselbe Mann, der schreibt, wenn ihr den Geist nicht habt, seid ihr nicht sein. Das heißt doch, er fragt diese Leute indirekt, seid ihr überhaupt wiedergeboren? Das war die Frage. Und dann sagen sie, wir wissen nicht einmal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und dann muss Paulus ihnen erklären, dass sie an Jesus Christus glauben müssten. Sie sind nicht gläubig, sie müssen beginnen zu glauben. Und in dem Moment, wie sie das tun, tauft er sie und dann fällt der Heilige Geist. Also wiederum eindeutiger Gruppe, die vorher nicht wiedergeboren war. Ich habe weiter studiert und fand nichts mehr in der Bibel. Das heißt, zusammenfassend war Folgendes klar. Im Alten Testament gibt es keine Geistestaufe, in den Evangelien auch nicht, bis Apostelgeschichte 1, Vers 8 auch nicht, sondern die Geistestaufe ist das Kommen des Heiligen Geistes als Geistersohnschaft, der die Wiedergeburt wirkt. Und dieser Geist ist in der Weise nicht da vorher, wir sehen das noch im Laufe des Seminars, wo ich zeige werde, wie der Heilige Geist wirkt, von 1. Mose bis Offenbarung 22. Und zwar, es ist so, dass der Heilige Geist dann beginnt bei Apostelgeschichte 2, 8, 10 und 19. Das sind genau die vier Orte, wo Geistestaufen geschehen, die in Wirklichkeit wiedergeburten sind. Und aus dem Grund sagt dann die Bibel in 1. Korinther 12, Vers 13, jeder Gläubige ist Geist getauft. Und dann war es mir glasklar, es gibt pfingstlich gesehen keine Geistestaufe, sondern jeder Gläubige ist mit der Wiedergeburt Geist getauft. Er ist getauft in der Heilige Geist durch Wiedergeburt. Und die Bibel lehrt kein zweites Erlebnis. Und dann war mir etwas Erschreckendes klar, dass nämlich die zentrale Lehre der Pfingstbewegung falsch ist. Ich war dann so dumm und so naiv, dass ich das in ein Manuskript reingeschrieben habe, in meiner Einfältigkeit, und habe es verbreitet. Dann habe ich einen Sturm ausgelöst. Und dann beging ein Jahr lang ein Kampf in dieser Gemeinde um die Wahrheit. War aber gut, dass man gekämpft hat um die Wahrheit. Ja, und ich habe dann einfach der Heilige Geist studieren müssen in der Bibel. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was war denn? Nehmen wir ein Beispiel, hatte ein Jude im Alten Testament keinen Heiligen Geist? Und ich habe dann gesehen, dass in Haggai 2, Vers 5 geschrieben steht, da sagt Gott, mein Geist bleibt in eurer Mitte. Ich durfte dann lernen von der Bibel her, dass der Heilige Geist im Alten Testament nicht in jedem Juden war, sondern der Heilige Geist war in der Mitte des Volkes, in der Stiftshütte, in der Shechina, in der Feuer- und Wolkensäule. Und der Heilige Geist als Innewohnung im Herzen hatte nur vier Gruppen von Menschen. Der König, der wurde gesalbt, dann kam der Geist über ihn. Der König, der Priester als zweiter. Der Prophet, König, Priester und Prophet, diese drei Personengruppe. Und als vierter der Arbeiter an der Stiftshütte. Also vier Personengruppen hatten den Heiligen Geist. Zu den Propheten sind die Richter zu rechnen, die gehören da dazu. Das heißt, im Alten Testament hatte nicht jeder den Heiligen Geist, sondern nur König, Priester und Prophet. Und er war gegenwärtig in der Shechina, in der Stiftshütte. Und dann war es mir glasklar. Dann kommt praktisch mit Galater 4,4, mit Pfingsten, kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch. Und ab dieser Sekunde praktisch kann der Heilige Geist in jedem Menschen Wohnung machen, den der Herr errettet. Jetzt war plötzlich der Heilige Geist in den Gläubigen, wo er vorher nicht drin war, in der Masse. Und jeder Gläubige im Neuen Bund hatte den Heiligen Geist, aber nicht jeder Gläubige des Alten Bundes. Das war der große Unterschied. Und darum betont Paulus, dass der Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Weil es jetzt möglich ist, dass der Geist Wohnung nimmt in einem Menschen. Und als ich das gesehen hatte, dann war mir klar, diese Geistesausgießung, die wir erlebt haben, die kann nicht echt sein. Ich habe mich erwischt. Ich arbeite auf der Bank heim. Und auf meinem Heimweg, es waren ungefähr 2 Kilometer, habe ich gesungen. Plötzlich habe ich mich erwischt, wie ich in Zungen gesungen habe, in dieser Gebetssprache. Aber dann bin ich noch mehr erschrocken. Ich habe nämlich einen Schlager gesungen, ein weltliches Schlagerliedchen. Und der Text war Zungenrede. Da bin ich völlig zusammengezuckt, ging sofort in die Seelsorge. Brüder sagte, das ist nicht schlimm, sondern früher waren die Erweckungslieder alle so schlagerähnliche Lieder. Es ging dann weiter. Ich habe es selber geweissagt, hatte ich Erlebnis, das war erschütternd. Solange ich die Bibel wirklich studiert habe, war es mit meiner Weissagung, dass ich prophezeien konnte, nicht weit her. Da war kaum Weissagung. Da habe ich festgestellt, wenn ich lau war mit dem Wort oder wenn ich geweissagt hatte, hatte ich kein Interesse im Wort. Also musste ich innerliche Entscheidung treffen, entweder Wort Gottes oder Weissagung, diese Prophetie. Habe ich mich fürs Wort Gottes entschieden und dann ist was passiert. Meine Gabe der Weissagung ging weg. Ging weg. Ich hatte die nicht mehr mit einem Schlag. Wieder ging ich in die Seelsorge. Die Brüder sagte Karl Hermann, das ist ganz einfach. Deine Weissagung ist in die Wortverkündigung eingeflossen. Du prophezeist jetzt beim Predigen. Ich war wieder zufrieden. Aber ich habe jetzt nicht mehr getraut. Ich habe dann begonnen, die Bücher der Pfingst- und charismatischen Bewegung zu untersuchen. Ich traf dann auf einen Mann, der heißt Merlin Carruthers. Risen to Praise, im englischen Buch, im deutschen, ich suchte stets das Abenteuer. Und da habe ich etwas festgestellt. In diesem Buch ist eine Szene drin. Ist ein typischer Charismatiker. In diesem Buch ist eine Szene drin. Er hatte Gesicht der Vision. Und in der deutschen Version, im deutschen Buch, ich habe das alles dabei übrigens, alles was ich behaupten werde während dieses Seminars ist in der Tasche drin. Ich habe Bilder, ich habe Bücher, ich habe alles dabei. Und da steht drin, plötzlich sah ich Jesus vor mir stehen. Da Jesus steht vor ihm und sagt zu ihm, ich will dich nicht gebrauchen, sondern gebrauche du mich. Es war mir klar, der Herr wird nie sagen, gebrauche mich, weil das ist Magie. Da habe ich das englische Buch geholt und habe dieselbe Seite aufgeschlagen. Da steht was völlig anderes drin. Suddenly I saw Jesus kneeling before me. Mich zusammengezuckt. Das heißt ganz einfach, plötzlich sah ich Jesus vor mir knien. Und Jesus kniet vor Merlin Carruthers, kniet vor ihm nieder, legt ihm den Kopf auf die Schenkel, umfasst seine Füße. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihm, du, ich will mit dir nichts tun, du brauchst keine Botschaft von mir an dich, du sollst mir nicht dienen, sondern benutze mich. Und ab der Sekunde wusste ich, es ist ein anderer Geist. Nur der Teufel will, dass Jesus Christus vor ihm kniet. Dann las ich die Bücher von einer Frau, die hieß Agnes Sandford. Gibt's im Deutschen. Heilendes Licht. Die Frau beschreibt, wenn die Heilungsgabe über sie kam, dann wurde sie vom Gesäß her steif wie ein Brett. Jeder, der Okkultismus kennt, weiß, dass das eine Übung ist oder dass das im Yoga in den östlichen Religionen vorkommt, wenn der Okkultismus einbricht, wenn Dämonen Besitz ergreifen. Und diese Frau sagt dann ganz offen und ehrlich, Wenn ich Krankenheilung predige oder wenn sie Krankenheilung praktiziert, dann helfen die Toten mit. Man nennt das in Deutschland Spiritismus. War brutal, ich war erschüttert. Ich habe da ein Buch gelesen von der Catherine Kuhlmann. Und da kommt eine Bekehrung drin. Ich habe so eine Bekehrung noch nie gesehen. Da ist ein Mann, der lästert Gott. Der ist wütend und lästert Gott. Und dann plötzlich wird er von einer Kraftwelle aufgehoben. Er schwebt durch den Raum und fliegt mit dem Kopf an den Kühlschrank. Da bricht er zusammen. Dann ergreift ihn die Kraft wieder. Der schwebt durch den Raum, fliegt an die andere Seite der Wand, bricht zusammen und beginnt plötzlich in Zungen zu reden. Steht auf und sagt, was das war, das weiß ich nicht, aber preis dem Herrn, ich bin geheilt. Also, ich habe dann zu meiner Brüder in der Pfingstbewegung gesagt, wörtlich, in einer Brüderstunde, wenn das der Heilige Geist ist, dann werfe ich diese Bibel heute in den Dreckeimer. Weil das ist niemals der Heilige Geist, das ist ein anderer Geist. Das kann nicht der Heilige Geist sein. Und ich habe dann versucht, wirklich objektiv mir das alles anzusehen. Ich habe bei Volkhard Spitzer Versammlungen mitgemacht. Ich habe gesehen, wie er jemand die Hände aufgelegt hat, dass er Geld kriegt. Ich habe Dinge gesehen, ich habe die fast nicht mehr verkraftet. Ich habe ich kann nicht erklären, wie das war. Es war wunderfast, das ist anatomisch fast nicht möglich. Ich habe eine Dame kennengelernt, auf einem Chapter-Treff. Da war John Osteen, ein charismatischer Prediger von den Geschäftsleuten des Vollen Evangeliums. Und da war Gebetszeit. Und die Dame ist mir aufgefallen, weil ich habe selten jemand gesehen, der so elegant gekleidet war. Ist richtig aufgefallen. Es war extrem elegant. Und die Dame stand 10 Meter vor mir. Und als dann die Gebetszeit anfing, mit Zungenrede und Lobpreis, als es dann losging, mit einem Schlag beginnt diese Frau zu hüpfen und zu piepsen wie ein Huhn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich bin heute retten, wie die das gemacht hat. Die hüpfte so hoch über den Boden und hat gepiept. Und niemand dachte, dass es Unrecht wäre. Dann war ich in Karlsruhe bei Russell Bixler. Russell Bixler betete mit mir. Der war 5 Meter von mir weg, legt die Hände mir entgegen und aus den Fingern kommen Kraftfelder, Stromstöße raus. Dann war es mir klar, es war keine Illusion, hier sind Kräfte. Dann habe ich in Karlsruhe beim Siegfried Müller einen Dämon in Zungen reden gehört. Das erste Mal in meinem Leben. Es war so schrecklich, ich kann es nicht beschreiben, ich habe es auf Kassette. Und da kam jetzt selbst die alte Pfingstprediger und sagte, das war ein Dämon. Mittendrin, als um Geistestaufen gebetet wurde. Da begann ein Mensch mit einer Stimme zu schnattern. Ich habe sowas noch nie gehört. Es ist unmöglich, dass man eine Stimme so weit bringt, dass sie das macht. Das war ein Lärm, wie wenn eine Herde von wildem Vieh losgehen würde. Ich habe sowas noch nie gehört. Das alles hat mich dazu gebracht, noch mehr zu prüfen, noch radikaler zu werden in meiner Einstellung. Ich habe dann bewusst gesagt, Herr Jesus, wenn ich wirklich falsch bin, wenn die Pfingstbewegung doch von Gott ist, und die charismatische Bewegung, wenn ich verführt bin, wenn ich hier nur zu konservativ bin, ich bin bereit, alles zu prüfen. Zeig mir, was ist Wahrheit. Dass keine Geistestaufe mehr gab, das wusste ich. Das war mir klar. Dann habe ich Bilder bekommen. Ich habe die alle dabei. Vom charismatischen Zentrum in München. Das ist eine Hochburg der Charismatik. Hier ist ein Mann, John Angelina, der zu Kenneth Hagin gehört in Amerika, ein Extrempfingstler. Da war ein Bild drin, Jesus in Dachau. Da wurde Jesus Christus, ich vermute, dass das sein soll, das heißt, Jesus in Dachau, oder Christus in Dachau, wurde er dargestellt, Herr Jesus, nackt, auf dem Kopf gekreuzigt mit Geschlechtsteil. Ich habe dann dem Pfingstprediger habe ich die Zeitung gebracht, das war bei uns daheim in der Stube. Ich habe sie dann geholt und habe sie ihm auf den Tisch gelegt, habe nur eine Frage gestellt. Ist das der Heilige Geist? Er ist dann bleich geworden und hat nichts mehr gesagt. Das heißt, ich habe festgestellt, unabhängig von der Lehre, die Lehre hat mir eindeutig gezeigt, dass zum Beispiel die zentrale Lehre der Pfingstbewegung falsch sind. Eindeutig nachgewiesen Einbruch von Okkultismus, von Finsternismächten in dieser Bewegung. Ja gut, was ist dann passiert? Es ging ganz einfach. Es ging kampflos, Monat um Monat. Und ich habe festgestellt, je mehr ich mich mit befasste, dass die Leute in der Pfingstbewegung nur ihre Pfingstlehren kennen. Dass sie die Bibel nicht kennen. Sie kennen die Heilsgeschichte nicht. Sie kennen den Unterschied von Israel und der Gemeinde nicht. Sie kennen den Unterschied von der Apostel und der Endzeit nicht. Sie kennen keine Heilsgeschichte. Und ein Ältester sagte zu mir, Karl Hermann, wenn das so ist, dann muss ich ja jetzt wohl beginnen, die Bibel zu studieren. Es war aber schon zu spät. Und es ging hin und her und hin und her. Und am Schluss sagte der Prediger unserer Gemeinde zu mir, Karl Hermann, du bist
hier einer der Ältesten, du machst Wortverkündigung und die Spannung in dieser Gemeinde nimmt zu. Ich habe ihn bitte geh. Das hat er aber nicht so gesagt, sondern er sagte, fälle Entscheidung. Ich wusste nicht, was er will. 2 Wochen später war es mir klar, er wollte, dass ich gehe und wir sind dann rausgegangen. Ich war der Meinung, ich bin allein. Ich war nicht allein. Wir waren plötzlich 25 Leute, die auf der Straße saßen. Dann haben wir begonnen, Hauskreise zu halten. Und so ist unsere heutige Gemeinde in Altstadt entstanden, Brüdergemeinde. Vielleicht nur ein Erlebnis, um zu zeigen, wie es mit diesen Kräften zugeht. Wir hatten eine Prophetin. Es ist eine Frau, die wollte Gott wirklich von ganzem Herzen dienen. Also die Hingabe stelle ich bei niemandem in Frage. Es sind oft liebe Geschwister, aber sie sind verführt. Das ist das Problem. Sie sind verführt. Und ich möchte auch sagen, in der Pfingstbewegung sind sicher 99% bekehrt. Aber nicht in der charismatischen Bewegung. Was völlig anderes. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber hier in unserer alten Pfingstgemeinde, da waren die Leute gläubig, wirklich gläubig. Und eine dieser Prophetinnen, es war die Prophetin der Gemeinde, die gab eine Weissagung ab, nach der anderen. Jetzt war ich ja inzwischen zwischenzeitlich ein Pfingstgegner. Jetzt bin ich in die Versammlung reingesessen und habe gebetet. Herr Jesus, wenn diese Geistesgabe, diese Weissagung von dir ist, dann soll sie sich äußern dürfen. Wenn aber diese Weissagung nicht von dir ist, dann bitte ich dich, dass du das verhinderst. Dann ist was ganz Interessantes passiert. In jeder Versammlung, wo ich gegenwärtig war und habe das gebetet, war keine Weissagung mehr in der Ortsgemeinde. Dann war ich einen Sonntag nicht in der Versammlung. Meine Frau war dafür dort. Sie kam heim und sagte zu mir, es war Weissagung. War mir klar. Also in der örtlichen Versammlung war nie mehr Weissagung, sondern ich gebetet hatte, nicht Konferenz. Es war was anderes. So kam es dann zur Trennung. Und wir haben dann uns getrennt aufgrund von diesen Tatsachen. Wir sahen ganz klar, es kann nicht der Heilige Geist sein. Die zentralen Lehren dieser Bewegung sind nicht in Ordnung. Und dann begann das, was wir jetzt im Laufe des Seminars voll miteinander tun möchten. Dann begann eine ungeheure Arbeit, jede einzelne Lehre der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung zu prüfen, ob sie von Gott ist oder nicht. Ungeheure Arbeit. Und ich hoffe, dass wir fertig werden in diesen 2 Tagen. Wenn wir nicht fertig werden, die Manuskripte ist alles drin. Frage zuerst. Sollen wir Pause machen oder kann ich weitermachen? Also mir macht es nichts aus. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, bis 12 wollten wir, wir können aber 10 Minuten Pause machen. Ich habe jetzt nur einen Teil, den ich darstellen möchte von der Lehre her. Sollen wir Pause? 10 Minuten Pause. Okay. Ich wollte auch noch kurz zeigen auf dem Büchertisch. Ich handle nicht mit Büchern, insofern bin ich ein unverdächtiger Zeuge. Es hat hier Bücher drauf, die die Thematik ansprechen. Kräftige Irrtümer, das verfolgt die Pfingst- und charismatische Bewegung durch die gesamte Kirchengeschichte. Also hier ist die ganze Kirchengeschichte drin. Montanus, die Irvingianer, ist alles drin bis zur Pfingstbewegung. Wer sich für Geschichte interessiert. Das zweite ist Reden, oder das heißt in den Wind geredet. Das ist eine Analyse der Zungenrede von einem früheren Pfingstprediger. Selbe Buch, das ist unter einem Pseudonym geschrieben, ist hier, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Das sind alles Bücher, die sich mit diesen Gaben auseinandersetzen, mit diesen Geistesgaben. Und dann hier vielleicht wichtig steht, die Verführung der Christenheit von Dave Hunt, wo er ganz klar beweist, dass die Kräfte nicht von Gott kommen, sondern aus, sagen wir teilweise, dem Schamanismus. Und dann hier Rudi Holzhauer, dass euch niemand verführe. Das sind einfach Bücher, die ein ähnliches Schicksal beschreiben, wie ich es hinter mir habe. Auch frühere Pfingstler, die heute keine mehr sind. Und dann die dritte Welle, gesunder Aufbruch. John Wimber, C.P. Wagner und Dr. Paul Yonggi Cho. Hier vielleicht noch was dazu. Was ist die dritte Welle? John Wimber. Ist ganz einfach. Auch nichts Neues. Ist genau, ist absolut richtig. Ist der dritte Teil der Pfingstbewegung. Lehrt dasselbe wie die Charismatiker und die Pfingstler. Tut dasselbe wie die Charismatiker und die Pfingstler. Alles gleich, hat nur einen anderen Namen. Wird immer raffinierter, immer evangelikaler. Sieht immer so mehr so aus, als wäre es dieselbe Richtung wie die fundamentalen Gemeinden, ist aber genau dasselbe. Wenn man die Bücher von John Wimber liest oder Teile seiner Lehre sich betrachtet, ist alles gleich. Geht immer davon aus, pfingstliches Erlebnis. Wird nicht mehr Geistestaufe genannt. Aber wenn ich nicht Geistestaufe nenne, sondern irgendwas anderes, spielt ja keine Rolle. Es wird ein zweites Erlebnis gesucht. Also hier ist kein Unterschied. Auch das, was jetzt aufbricht, so die vierte Welle würde ich es nennen, diese Jesusmärsche und ähnliches, hat alles mit dem zu tun. Das ist eine Denkweise, die nicht biblisch ist. Wir kommen dann am Sonntag, so Gott will, im 2. Teil dazu, diese Lehren zu betrachten.
sondern mit allen. Gut, also ich war jetzt so weit, dass ich sag's mal, ein gegangener Pfingstler war. Ich war im Kopf noch nicht ganz klar, was stimmt und was stimmt nicht. Ich musste jetzt die Bibel untersuchen auf die anderen Lehren hin. Und da habe ich etwas gelernt. Und das ist das Wichtigste, was ich heute Morgen weitergeben möchte. Mir geht's darum, dass jeder selber in der Bibel so Bescheid weiß, dass er das alles selber prüfen kann. Das ist eine ganz einfache Methode, wie man das prüft. Und zwar, ich möchte vorab etwas betonen. Die Bibel lehrt von sich selber, dass sie inspiriert ist von Gott. Sie ist also unfehlbar. Das Wort Gottes ist unfehlbar. Wir haben das inspirierte Wort Gottes, 2. Timotheus 3,16. Wir haben Psalm 119, 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Die Bibel ist irrtumsfrei. Aber dieser Gott, der in der Bibel geoffenbart wird, von dem geschrieben steht, dass er sich selber nicht verändert, dieser lebendige Gott, er handelt zu verschiedenen Zeiten anders. Das ist eindeutig. Ich möchte ein Beispiel aufzeigen, und zwar Psalm 137. Das ist also ganz wichtig, der 9. Vers. Ich lese ab Vers 8. Israel ist in der Gefangenschaft. Jetzt heißt es, Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan, wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsengestein. Also ich möchte jetzt mal was betonen. Die Bibel lehrt hier, wohl dem, der die Leute aus Babylon nimmt, ihre Kinder am Felsen zerschmettert, sie tötet. 137, Vers 9. Also ist eine fürchterliche Aussage. Also Gott sagt, du darfst die Kinder deiner Feinde töten. In Matthäus 5, Vers 44 kommt unser Herr Jesus und sagt, ich sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Also am einfachsten Betrachter ist eines klar, beide Bibelstellen gehen nicht. Hier muss ein Schlüssel geben, wie man die Bibel behandelt. Ich kann zum Beispiel nicht hingehen und sage, die Stelle im Psalm 137, Vers 9, die müssen wir heute praktizieren. Und der Herr Jesus genau das Gegenteil sagt. Oder ich kann nicht hingehen im Psalm 150, wo es geschrieben steht, dass ich in der Versammlung Gott preisen soll mit Ringelreihen und mit Posaunenschall, mit Psalter, mit Harfe, mit Flöte und mit Zimbel, dass ich dann plötzlich hingehe und praktisch im tiefsten Sinne des Wortes eine charismatische Versammlung mache, wo dann getanzt wird. Wenn Paulus sagt, die Versammlung soll in Ordnung, in allem würdigem Ernst sein. Also ist ganz klar, hier hat es zwei widersprüchliche Aussagen der Bibel. Und es gibt verschiedene Ebenen der Bibel. Und ich möchte nur zeigen, was hier gemeint ist anhand der Zeichen. Zeichen. Wir sind heute die Zeit, wo die dritte Welle John Wimber bringt, Zeichen und Wunder, sagt Evangelisation mit Zeichen. In Matthäus 10, Vers 5, Aussage, ein Missionsbefehl. Diese 12, die Apostel, sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, begebet euch nicht auf die Straße der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht hin, predigt und sprechet, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, heilet Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das ist eine ganz einfache Aussage. Der Herr Jesus gibt Befehl und sagt, wenn du Israel missionierst, dann tu Zeichen und Wunder. Und die Botschaft der Israel lautet nicht, bekehr dich jetzt, sondern die Botschaft lautet, das Himmelreich ist nahe, ist noch nicht da. Wenn das Himmelreich noch nicht da ist, wenn es nur nahe ist bei Israel, dann gibt Gott Zeichen und Wunder, kranke Heilung, tote Auferstehung, Dämonenaustreibung. Ausdrücklich bei Israel. Im selben Buch in Matthäus 28, Vers 19. Geht hin und mache zu Jüngern alle Heiden. Steht ausdrücklich im Grundtext Heiden. Nicht Völker, Heiden. Gegensatz zu Israel. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das sind aber wieder so zwei Widersprüche. Wenn ich zu Israel gehe, dann muss ich letztendlich folgendermaßen vorgehen. So steht es geschrieben. Das Himmelreich ist erst nahe.
Ich soll Wunder und Zeichen tun. Wenn ich aber zu der Heide gehe, dann mache ich was völlig anderes. Ich missioniere die Heiden. Sie werden getauft und werden belehrt. So ist der biblische Auftrag. Das ist ein Widerspruch. In Markus 16 ist die Auflösung. Ich denke, es kam jetzt ganz klar heraus, und das war eine der wichtigsten Erkenntnisse beim Bibellesen. Ich habe festgestellt, dass Gott zu unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich redet. Das heißt, Gott gibt andere Aufträge an andere Menschen, die zur anderen Gruppe gehören. Ich möchte mal darstellen, es gibt vier große Dinge, die nicht vermischt werden dürfen. Ich muss unterscheiden in der Bibel zwischen Israel und der Gemeinde. Israel darf die Kinder der Feinde töten, die Gemeinde nicht. Das ist eine ganz klare Aussage. Ich muss unterscheiden zwischen der Zeit der Apostel und der Zeit des Endes, der Endzeit. Wenn ich die vier Bereiche konsequent trenne, dann kann ich keine einzige Lehre der Pfingst- und charismatischer Bewegung stehen lassen. Ich behaupte, dass jede Lehre, ich sage es einmal vorab, falsch ist. Wenn man die vier Dinge beachtet. Man sieht es an den Zeichen und Wundern. Bei der ersten Bibelstelle steht ganz klar, wer ist angeredet? Israel. Zeichen und Wunder. Bei der zweiten Bibelstelle steht, die Heiden, keine Zeichen und Wunder. Und aufgrund von diesen Stellen habe ich etwas gelernt. Ich achte heute beim Bibellesen ganz exakt darauf, wer ist angeredet. Wer? Markus 16. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die, welche glauben, begleiten. Jetzt kommen die Zeichen wieder. Überschrift, Kosmos, die ganze Welt. Markus 16 ist eine Zusammenfassung von Matthäus 10 und Matthäus 28, der Gesamtmissionsbefehl. Ist nachher vor Gott präzisiert in der Schrift, der Part für Israel, der Part für die Heiden. Hier spielt noch eine Rolle die Zeit der Apostel. Wir sehen das nachher, die hat eine besondere Intensität. Aber wenn man weitergeht, die Bibel sagt ganz einfach, in der Apostelgeschichte 2, Vers 43, ich habe es immer überlesen. Mir wurde beigebracht, wenn du Charismatiker bist, wenn du Pfingstler bist und diese Zeichen und Wunder tust, diese Kräfte besitzt, dann wirst du dasselbe tun wie zur Zeit der Apostelgeschichte. Und man hat uns eingeredet, dass die Menschen praktisch gleich vollmächtig sein werden. Bis ich dann in der Bibel etwas traf, steht geschrieben, es kam aber eine Furcht über alle Seele und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und fast alle Wunder in der Apostelgeschichte geschehen durch die Apostel oder durch einen direkt Beauftragten. Das heißt, hier in der Apostelgeschichte waren besondere Dinge. Ich habe dann etwas gelernt, das mir völlig neu war. Ich wusste nicht von der Theologie her und auch von der Kirchengeschichte, dass ein Jude besondere Zeichen von seinem Messias erwartete. Wusste ich nicht. Habe ich nie gehört vorher. Es gibt in der Bibel ganz besondere Zeichen, die nur der Messias tragen. Es gibt ganz besondere Zeichen, die die Apostel tragen. Die Bibel lehrt das eindeutig. Und dann habe ich Material in die Hände bekommen von einem Judenchristen. Der schrieb Folgendes. Das auserwählte Volk Israel erwartete, dass wenn der Messias kommt, ist also außerbiblische Quelle, dass er drei Dinge tun würde. Und zwar, seit der Fertigstellung der fünf Bücher Mose, des Pentateuch, ist es nie mehr in Israel geschehen, dass ein Jude von Aussatz geheilt wurde. Nie mehr. Eigentlich müsste jetzt Widerspruch kommen. Es gibt einen Fall in der Bibel. Der Bibel, Naaman. Was war er? Ein Syrer. Kein Jude. War kein Jude. Es wurde während der ganzen biblischen Epoche nie mehr, ist auch geschichtlicher Wiese, so sagt der Jude Christ, nie mehr ein Jude von Aussatz geheilt. Aber eines wussten die Juden, wenn ihr Messias kommt, er wird Aussätzige heilen. Und das ist symptomatisch, als der Herr Jesus in Matthäus 8 seinen Heilungsdienst beginnt, dann beginnt er damit, dass er einen Aussätzigen reinigt. Er beweist mit seinen Zeichen und Wundern, die niemand sonst tun konnte, dass er der Messias ist. Wenn heute Reinhard Bonnke zu mir kommt und sagt, ich reinige Aussätzige, dann sage ich, warum? Du bist nicht der Messias. Nur der Messias tat das, weil er beweisen musste, dass es war. Das zweite Wunder, das nach jüdischer Überlieferung der Messias tat, war, dass er einen blind geborenen, besessenen, den Dämon austrieb.
Und zwar, die Juden hatten eine Form des Exorzismus, indem sie den Dämon nach seinem Namen fragten. Wie heißt du? Wenn er den Namen sagte, dann konnte ein Jude den Dämon austreiben. Wenn jetzt aber jemand stumm war, dann konnte man den Namen nicht erfragen und der Dämon konnte nicht ausgetrieben werden. Aber die Juden wussten, wenn der Messias kommt, er wird von Gott so bevollmächtigt sein, dass er auch dieses Wunder tun wird. Wenn man jetzt Matthäus 12 sieht, dann sieht man plötzlich bei diesen Zeichen und Wunder, der Herr Jesus kommt und tut genau die Wunder. Er reinigt Aussätzige, er treibt Dämonen aus, wo stumme Besessene sind. Jetzt passiert's. Wer die Bibel kennt, der weiß, dass der Herr Jesus einen Titel hat. Es gibt einen Titel des Messias. Steht im Lukas-Evangelium. Der Titel des Messias war der Sohn Davids. Wenn ein Jude sagen wollte, dieser ist der Messias, dann sagte er, dieser ist der Sohn Davids. Das war der Titel, der offizielle Titel des Messias. Jetzt in Matthäus 12 passiert, Vers 22. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn. Als messianische Wunder geschieht. So dass der Blinde und Stumme redete und sah, und alles Volk erstaunte. Bei den anderen Wunder erstaunen sie nicht, das ist ja das Brutale. Bei den anderen Wunder, die jetzt zum Beispiel normale Krankheilung war, stieß dieser Effekt nicht dabei. Und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Also das Volk schreit, das muss der Messias sein, und dann kommen die Pharisäer und sagen, nein, diese Kraft ist vom Teufel, ist die Sünde wie der Heilige Geist. Ich möchte es vorab ganz klar sagen. Keiner von uns kann die Sünde wider den Heiligen Geist begehen. Die Sünde wider den Heiligen Geist konnte nur ein Jude zur Lebzeiten Jesu begehen, indem er sagte, dass der Messias vom Teufel ist. Ganz klare Lehre. Aus diesem Grund erscheint die Sünde wider den Heiligen Geist nicht mehr im Neuen Testament in den Briefen. Ist der ganze Grund. Eindeutig. Und hier sieht man dann, wie der Messias systematisch seine Wunder tut. Das nächste Wunder war, dass er einen Blindgeborenen, das steht in Johannes 9, dass er einen Blindgeborenen heilen konnte, dass der wieder sieht. Und hier ist dann interessant, Vers 32, nachdem der Herr Jesus dieses Wunder tut, heißt es, wir wissen, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, so hört er. Seitdem die Welt besteht, ist nicht gehört worden, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hätte. Das ist ein messianisches Wunder, das ist der Messias tat. Das heißt, von der Lehre der Zeichen her sagt die Bibel was ganz Einfaches. Die Juden haben Zeichen, die Heiden nicht. Der Messias, der Herr Jesus selber, hat besondere Zeichen, die ihn ausweisen. Und die zweite Gruppe, die besondere Zeichen hat, sind die Apostel. 2. Korinther 12, 12. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen, Wundern und Kräften. Wer die Bibel studiert, der sieht, dass die Apostel besondere Kräfte hatte, besondere Wunder. Genauso wie der Herr Jesus. Dass aber Gott zum Beispiel sagt, wenn du Israel missionierst, dann brauchst du die Wunder und Zeichen. Darum sind in der Apostelzeit massiv Zeichen und Wunder. Und zur Zeit Jesu. Wenn du zu den Heiden gehst, brauchst du sie nicht mehr. Ganz klare Aussage der Bibel. Und man sieht jetzt hier in Hebräer 2, 3 und 4, ist eine ganz einfache Stelle. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil versäumen, welches zuerst durch den Herrn gepredigt wurde, der Messias, und dann von denen, die ihn gehört hatten, die Menschen der Apostel. Und jetzt heißt es, weil es ist uns bestätigt worden. Und der Hebräerbrief ist geschrieben, circa 68 nach Christus, da war die Apostelzeit bereits dem Ende entgegen. Und jetzt heißt es hier, Gott gab, nicht Gott gibt, fortlaufend seine Zeichen, sondern Gott gab sein Zeugnis dazu, zu was? Vorher steht geschrieben, zum Messias und zu den Aposteln. Das heißt, Gott gibt sein Zeugnis zum Messias und zu den Aposteln durch Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Die Bibel lehrt ganz klar, Zeichen und Wunder tut der Messias, Zeichen und Wunder tun die Apostel. Und die Apostel tun sie auch bei den Heiden, in der Apostelzeit. Wenn aber dann die Apostelzeit aufhört und dann der normale Glaubensweg beginnt, wenn die Apostel weg sind, ist aus. Dann lehrt die Bibel an keiner Stelle mehr, dass dann Zeichen und Wunder geschehen werden. Sondern sie sagt ganz einfach, Gott gab die Zeichen für zwei Gruppen, für den Messias und seine Apostel. Das ist eine klare Aussage. Er gab Vergangenheit für zwei. Der Messias und die Apostel. Aus. Das würde heißen, dass praktisch echte Zeichen keine mehr da sein können. Weil nämlich die Bibel ganz klar dann lehrt in 2. Korinther 5, Vers 7, wir leben in der Zeit des Glaubens und nicht mehr des Schauens. Die Zeichen sind nicht mehr das Primäre, sondern das Primäre ist was ganz anderes. Das Primäre ist der Glaube. Nicht mehr durch Zeichen und Wunder, sondern durch die Predigt des Wortes Gottes. Und wenn man jetzt die Bibel ganz genau untersucht, dann stellt man etwas fest. In Johannes 20, Vers 30, da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buche nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also die Bibel lehrt eindeutig, die Zeichen wurden aufgeschrieben in der Bibel und jetzt sehe ich sie in der Bibel, was er verzeichnet hat. Aber die Bibel lehrt an keiner einzigen Stelle, dass die Zeichen über die Zeit des Messias und über die Zeit der Apostel fortbestehen. Sondern sie lehrt was ganz anderes. Sie lehrt praktisch, dass die Zeichen am Ende der Endzeit wiederkommen werden. Es gibt drei griechische Wörter, Terra Dynamis Semaion. Die drei Worte heißen Zeichen, Wunder und Kräfte. Matthäus 24, 24. Als der Jesus seine Endzeitrede hält. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, dieselbe Worte. Das heißt, in der Endzeit kommen die Zeichen und Wunder zurück, aber als Fälschung. Offenbarung 13, 13. Wenn der falsche Prophet kommen wird, das Tier aus dem Meer, es verführt die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Also eindeutige Aussage, in der Endzeit, auch in der Vorphase, bevor der Antichrist kommt, brechen diese Zeichen und Wunder, sind die drei gleichen Worte wie in der Apostelgeschichte, die in der Apostelgeschichte echt waren, kommen in der Endzeit zurück. Was sagt die Bibel, wenn ist das Ende der Endzeit, wenn Israel in sein Land zurückkehrt? Und das ist typisch, wenn man die Welle beobachtet. Aber man kann das noch anders sehen. Wo wurde denn Israel keimmäßig geboren? 1897. Bei der Balfour-Deklaration. Als Balfour den Vertrag schrieb, Israel bekommt sein Land, da wurde Israel gezeugt, praktisch vom Land her. Hier war die Wurzel, dass Israel später ein Land haben konnte. Hier ist was passiert, von Gott her. Hier hat Gott seine Verheißung eingelöst. Und genau als das beginnt, 1897, der Jahrhundertwende, bricht die charismatische, spricht die alte Pfingstbewegung auf. Genau zur selben Sekunde. Das ist das Brutale. Als die Endzeit beginnt, kommen die Zeichen zurück. Dann kommt die Pfingstbewegung. Und dann kommen die Wellen. Bis 1950 war die Pfingstbewegung eine Winkelsekte. Als ich in die Pfingstbewegung kam, waren wir verachtet. Heute ist die Bewegung auf dieser Welt. Dann kam 1960, das war die zweite Welle, als dann letztendlich in Amerika Dennis Bennett die Charismatik in die Protestanten brachte. Und dann 1967, als Satanskirche gegründet wurde, zur gleichen Zeit passiert es nämlich, dass die katholisch-charismatische Bewegung beginnt. Eigentlich ist schon höchstens die fünfte oder sechste Welle dieser Bewegung. Sie ging dann wie eine Flutwelle über diesen Erdball und erfasst die ganze Menschheit. Eine Zeichenbewegung mit Zeichen und Wundern, die von der Bibel her gesehen nicht mehr da sind. 2. Thessalonicher 2. Hier ist das große Kapitel über das Auftreten des Antichristen. Und die Bibel lehrt uns eindeutig im Johannesbrief, dass bevor der Antichrist kommen wird, sein Geist kommen wird. Und da wird Folgendes passieren. Es wird geschehen nach der, also das Auftreten und auch die Vorbereitung, nach der Wirkung des Satans, das steht im griechischen Energie, nach der Wirkung des Satans und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit und so weiter. Das heißt, die Bibel lehrt ganz klar, in der Endzeit kommt, bevor der Antichrist kommt, eine weltweite Bewegung mit Zeichen und Wunder. Die Zeichen sind falsch, sind nicht von Gott, sondern vom Teufel. Ganz klare Aussage. Wenn man das dann sieht, hier hat es griechische Worte. Ich möchte mal versuchen, das zu erklären. Es gibt im Griechischen zwei Worte für Tempel. Das eine heißt Hieron, das ist das Steingebäude. Das zweite Wort heißt Naos. Und hat immer das Heiligtum beinhaltet, das innere Heiligtum. Und der Paulus benutzt in seinen Schriften nur das Wort Naos für den Leib Jesu Christi, für die Gemeinde. Also im Neuen Bund, nach dem Evangelium, wird von Naos nur noch geredet, als vom Leib Jesu Christi. Nicht mehr vom Tempel, vom irdischen, nur noch der Leib Jesu Christi. Jetzt steht hier, von Paulus geschrieben, er benutzt das Wort Naos, der Antichrist wird sich in den Naos setzen. Das heißt, hier passiert etwas, dass der Antichrist in der Endzeit die Gemeinde Jesu infiltriert, unterwandert. Zuerst mit seinem Geist und dann versucht es der Antichrist perfekt. Er setzt sich in den Naos, nicht in den Tempel in Jerusalem. Das habe ich auch geglaubt, jahrelang. Es mag sein, dass hier ein Tempel aufgebaut wird, aber das ist nicht das Problem. Sondern die Bibel sagt, er setzt sich in den Naos, in den Leib Jesu Christi hinein, in die Gemeinde und unterwandert sie mit Zeichen und Wunder, die falsch sind. Und dann haben wir hier eine schreckliche Tatsache. Wir haben eine schreckliche Tatsache, dass hier eine weltweite Verführungsbewegung über diesen Erdball geht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist die heutige charismatische und auch die alte Pfingstbewegung die große Erweckung der Endzeit, die Bibel aber nicht kennt, oder es ist die große Verführung der Endzeit. Und sie ist nichts anderes wie die große Verführung aus 2. Thessalonicher 2. Biblisch, es gibt keine Lehre der Pfingstbewegung, die sie, also ihre klassische Lehre, die von der Bibel her nicht zu widerlegen wären oder haltbar wäre. Und was hier ganz wichtig ist, ist nochmals die Rolle der Apostel. Ich möchte hier noch eine Bibelstelle dazu lesen aus Offenbarung 18, um zu zeigen, dass die Apostel besondere Kräfte hatten, eine besondere Gruppe war, genauso wie der Herr Jesus selber als Messias und dass hinterher ein anderes Zeitalter ist, heilsgeschichtlich. Hier ist eine Bibelstelle, die sagt, seid fröhlich über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten. Drei Gruppen von Menschen im Leib Christi. Heilige, Apostel, Propheten. Werden extra aufgezählt. Zum Beispiel hatte der Prophet, das sehen wir heute Mittag, aber wenn es um Zungenrede geht, der Prophet hatte besondere Aufgabe. Apostel und Propheten sind das Fundament, laut Epheser 2, 19, auf der, mit denen der Herr die Gemeinde baut. Und nicht das Dach. Dass man hier die Bibel so unterteilen muss in Apostelzeit, Endzeit, Israel und Gemeinde, ist eindeutig. Zum Beispiel der Johannes, nee, der Petrus war's, Lukas 12, Vers 41, der Petrus fragt den Herrn Jesus an einer Stelle, da sprach Petrus zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns, für die Jünger, oder auch für alle? Selbst die Jünger wussten, dass unterschieden werden musste. Und Korinther 10, 32 zeigt nochmals ganz deutlich, dass Gott die Menschheit einteilt. Nicht vom, jetzt vom Wert des Menschen her, sondern von den Gruppen her. Das ist eine ganz klare Aussage, wo es dann heißt, seid unanständig den Juden, den Griechen und der Gemeinde Gottes. Juden ist Israel. Griechen steht für Heiden in der Schrift. Und die Gemeinde. Genau die drei Gruppen gibt's. Juden, Heiden und aus beiden bestehen die Gemeinde. Das muss ich ganz genau in der Bibel unterscheiden. Wenn ich heute Bibel lese, ich sage es ganz ehrlich, nach der Pfingstbewegung, die Bibel war wie ein neues Buch. Ich habe ganz einfach Folgendes beachtet. Ich war in den Evangelien. Da kam eine Aussage, die nicht gepasst hat zum gesamten Lehrschema der Briefe. Das habe ich nur untersucht. Gehört es Israel? Gehört es Endzeit? Apostelzeit? Wo gehört es hin? Dann hat sich jeder Widerspruch aufgelöst. Jeder. Löst sich jeder Widerspruch auf. Wenn ich Israel und die Gemeinde, Endzeit und Apostelzeit, so wie es der Herr selber sagt, er sagt es immer vorher, unterscheide, ist keine Verwirrung mehr, ist alles klar. Ein Musterbeispiel, mit dem möchte ich eigentlich den heutigen Morgen beschließen, in Matthäus 24. Wenn wir das miteinander betrachten, das ist ganz wichtig. Um zu zeigen, wie die Bibel gelesen werden muss, heilsgeschichtlich. Da heißt es, Jesus ging hinaus vom Tempel hinweg. Seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Als er aber auf dem Ölberge saß, traten die Jünger zu ihm besonders und sprachen, sage uns, wann wird das alles geschehen? Ich möchte mal stoppen. Was meinen die Jünger? Was soll geschehen? Eindeutig die Zerstörung des Tempels. Jetzt kommen wir zur heilsgeschichtlichen Unterscheidung. Matthäus 24 steht mittendrin in der Tätigkeit des Messias unter der Zeit des Gesetzes. Und Matthäus 24 beinhaltet die Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus, Titus. Nächster Satz. Und welches wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein?
Parousie, die Entrückung. Das heißt, jetzt haben wir schon in dem Text Matthäus 24 zwei Bereiche und die müssen wir trennen, sonst werden wir verwirrt. Nämlich die Entrückung der Gemeinde und zuvor die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Steht beides in dem Text drin. Kommt der dritte Punkt. Und das Ende der Weltzeit. Das Ende des Zeitalters, das Ende des Äons im Griechischen. Ich bin dann hingegangen und habe mit der Konkordanz untersucht, was heißt Äon? Was meint die Bibel mit dem Ende des Äons? Ich habe festgestellt, dass immer gemeint ist, das Ende des tausendjährigen Reiches. Nicht das Ende der Gemeindezeit, sondern das Ende vom tausendjährigen Reich. Das heißt, ich habe jetzt einen Bibeltext. Jetzt muss ich sehen, wen redet der Herr Jesus an? Er redet die Jünger an. Insofern ist der Text für mich ganz klar. Aber jetzt muss ich unterscheiden. Es ist in dem Text drin, 70 nach Christus, Zerstörung des Tempels, Wiederkunft Jesu Christi, die Entrückung und das Ende des tausendjährigen Reiches. Und wenn ich die drei durcheinander bringe, dann bastle ich die tollste Lehre zusammen, aber niemals das, was Wahrheit ist. Und hier sehen wir zum Beispiel in Matthäus 24, wenn man das sieht, Vers 15, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch den Propheten Daniel geredet worden ist, stehen seht an heiliger Stätte, wer es liest, der merke auf, als dann fliehe, während Judäa ist, auf die Berge. 70 nach Christus. Genau das ist geschehen. Aufgrund von dieser Weissagung sind die Gläubigen aus Jerusalem bei der Belagerung nach Pella geflohen und wurden gerettet. Und alle, die der Weissagung nicht glaubten und drin geblieben sind in Jerusalem, sind mit dieser Million Juden durch Titus umgebracht worden. Ist genau geschehen. Kann man geschichtlich nachweisen. Dann, nächste Stelle. Entrückung, Vers 27. Wie der Blitz vom Osten ausfährt bis zum Westen scheint, so wird die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wie der Blitz vom Himmel. Entrückung. Und dann am Schluss, gegen Ende des Kapitels, das tausendjährige Reich. Sie versteht, wenn ich die Bibel so teile, dass ich genau unterscheide, was gehört Israel und genau unterscheide, was meint der Herr für mich als Heiden. Ich denke, es ist klar, wir sind Heiden. Heiden heißt Gläubige aus den Nationen. Wir gehören nicht zu Israel. Da muss ich gucken in der Bibel, was redet Gott über mich als Heide. Und ich war mal auf einem Seminar in Rüsselsheim, ein großes Seminar mit vielen Gläubigen. Und dann steht eine Schwester am Schluss von der Fragestunde auf und stellt eine erschütternde Frage. Und genau das ist unser Problem. Wenn wir hier weiterkommen möchten, heute Mittag zum Beispiel, möchten wir die Zungenrede untersuchen von der Bibel her. Wenn wir hier weiterkommen möchten, dann müssen wir etwas tun. Die Schwester stand auf, hat sich gemeldet und sagte, ich war erschüttert, das haben wir gemerkt, sagte, ja sie, wenn das ja alles so ist, dann müsste ich ja beginnen, die Bibel zu studieren. Genau das ist das Problem. Die Bibel ist kein Kochbuch, sondern die Bibel ist die Offenbarung des lebendigen Gottes. Und der Heilige Geist schließt sie mir auf, wenn ich mit ehrlichem Herzen wirklich das lese, was geschrieben steht, nicht mehr und nicht weniger, nicht drüber hinausgehe, dann gehe ich einen glasklaren Weg durch. Aber links und rechts sitzt die Gefahr, da sitzt die Verführung. Und der Teufel hat nur ein einziges Ziel, die Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus in den Dreck zu ziehen. Wisst ihr, wenn ihr seht, was in der charismatischen Bewegung passiert, dann muss ich sagen, da wird der Herr Jesus in den Dreck gezogen. In den Schriften, nicht immer, ich möchte es nicht verallgemeinern, aber hier ist eine Tendenz, wo in die Lästerung hineingeht. Und den auszuweichen gibt es nur eine Möglichkeit, wir bleiben millimetergenau im Worte Gottes. Und so möchte man heute Mittag